Deutschlandfunk, der Tag.
Seit gestern gibt es wieder sehr bedrückende Meldungen aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da hat es wieder massiven russischen Beschuss gegeben auf dicht besiedelte Gebiete in der Ukraine. In Kiew wurde das größte Kinderkrankenhaus des Landes getroffen und schwer beschädigt. Im Heute-Journal hat eine Kardiotechnikerin die Situation des Angriffs so beschrieben. Und ich schicke mal vorweg, das ist jetzt nicht ganz leicht wegzustecken. Der eine oder die andere mag vielleicht ein paar Sekunden im Podcast vorwärts springen.
Wir haben gerade das Kind für die Operation vorbereitet und wollten den Schnitt im Brustkorb setzen, um Zugang zum Herz zu bekommen. Im OP nebenan war der Brustkorb eines anderen Kindes bereits geöffnet. Wir, die Ärzte, die Patienten, waren also im OP, als die Druckwelle von der Seite kam und den OP-Saal traf.
Diese schweren russischen Angriffe, überhaupt das Kampfgeschehen, alles kurz vor dem NATO-Gipfel in Washington, der ja ab heute läuft, beschäftigt uns jetzt gleich erstmal. Und wozu braucht Europa einen Zugang zum Weltall? Die Frage klären wir heute auch. Wenn alles gut geht, dann startet heute die neue Ariane 6 Rakete vom Weltraumbahnhof Kourou. Und von dort gibt unser Korrespondent uns die wichtigsten Antworten. All das natürlich nicht irgendwo, sondern hier in diesem Podcast, der Tag, am 9. Juli 2024. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Es sind Bedingungen, die man sich für die Arbeit in einer Kinderklinik eigentlich nicht vorstellen möchte. Aber das, was Oberschwester Natalia Dorotnova aus der Kiewer Kinderklinik schildert, das ist leider die Realität.
Wir haben einen mehr oder weniger guten Keller, der fast alle Anforderungen eines Schutzraums erfüllt. Und wir haben die Kinder der Intensivstation dorthin gebracht. Zwei Operationen waren gerade im Gange und Gott sei Dank haben alle überlebt und die Operationen konnten beendet werden.
Nach den schweren Luftangriffen auf die Ukraine, nach dem Einschlag einer Rakete in eine Kinderklinik in Kiew, gucken wir jetzt noch mal drauf mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Hier im Podcast ja schon bestens bekannt, ist mir jetzt aus Warschau zugeschaltet. Hi Florian.
Hallo.
Die Bilder von den kleinen Patienten gingen da ja gestern um die Welt. Was lässt sich heute denn sagen? Wie sind die Kinder inzwischen versorgt?
Es wurde gestern berichtet, dass sie ziemlich schnell nach dem Angriff auf andere Polikliniken der Stadt verteilt wurden, hat Gesundheitsminister Viktor Glashko vor Ort gesagt. Wie ihr Schicksal dann im Einzelnen weiter verlaufen ist, ist nicht verfolgt worden mehr von den Medien, aber es ist sicherlich sehr schwierig gewesen, eine adäquate Weiterversorgung für sie sicherzustellen, weil diese getroffene Kinderklinik, ja, die am weitest fortgeschrittene war in Kiew, da gab es ja einen neuen Korpus, also ein neues Gebäude, das sehr gut ausgestattet war. Und da wurden in diesem neuen Korpus 12 Stationen zerstört, 7 chirurgische, heißt es, 5 Krebsstationen. Es gab eben auch ein Dialysezentrum, es gab Operationssäle und auch ein chemisches Labor. Also alles Dinge, die sehr schwer zu ersetzen sein werden, zumindest auf die Schnelle. 600 Patienten sollen zu dem Zeitpunkt des Raketeneinschlags sich dort befunden haben und in dem ganzen Komplex nochmal ebenso viele Mitarbeiter.
Ist inzwischen denn schon klar oder klarer, was genau da sich ereignet hat?
Ja, es gab eben insgesamt diesen massierten Raketenangriff auf ukrainische Städte, darunter auf Kiew, vor allem auf Kiew. Und da sind sowohl militärische Ziele getroffen worden, zum Beispiel ein Rüstungsbetrieb mit mehreren Raketen, als eben auch Objekte der zivilen Infrastruktur, darunter diese Kinderklinik, aber auch nochmal ein weiteres Krankenhaus, auch ein Wohnhaus ist getroffen worden. Und die große Frage ist jetzt eben, es kristallisiert sich jetzt so ein bisschen, oder es fokussiert sich die Frage so ein bisschen auf diese Kinderklinik, weil das dann eben ein massives Kriegsverbrechen wäre. War das ein gezielter russischer Angriff? Und da sagen eben Analysten, die sich die Bilder vor allem erstmal angeschaut haben, es gibt ja zahlreiche Videoaufnahmen, das ist von zahlreichen Handys mitgefilmt worden, die sich die Bilder anschauen und eben anschauen, was das für eine Rakete war. Die sagen eben, das war eindeutig ein Marschflugkörper vom Typ CH-101 und der wird eben von Russland eingesetzt, um ukrainische Ziele zu beschießen. Auch dieser Rüstungsbetrieb, den ich genannt habe, ist mit solchen Marschflugkörpern beschossen worden. Der ukrainische Geheimdienst SBU hat heute Morgen auch Teile des Motors dieses Marschflugkörpers gezeigt, die auch zeigen sollen, dass es sich eben um diesen Typ gehandelt hat. Dann wäre es also schon mal eindeutig, dass es eine russische Rakete war. Und außerdem kann man dann auch noch sagen, ja, das ist eine ziemlich moderne Waffe, die relativ genau trifft. Also, dass man da, der Rüstungsbetrieb zum Beispiel lag über 1 Kilometer entfernt, dass diese Rakete dann so weit hätte abweichen können, kann man sich kaum vorstellen. Und deswegen liegt eben tatsächlich der Verdacht oder der begründete Verdacht in der Luft, dass die russische Armee gezielt dieses Kinderkrankenhaus treffen wollte.
Jetzt bringt unser Job mit sich, dass wir natürlich auch drauf schauen müssen, wie die russische Darstellung ist. Die ist, ich sag's jetzt mal etwas lakonisch, die ist mal wieder völlig anders. Laut russischem Außenministerium soll es ja ein Geschoss eines Raketenabwehrsystems gewesen sein. Könnte das auch sein?
Theoretisch ist das durchaus möglich, dass es sich um eine Flugabwehrrakete der Ukraine handelt, die eine russische Rakete, die im Anflug war, abschießen sollte und dann ihr Ziel verfehlt hat. Also zumindest rein theoretisch ist es möglich. Ich habe nicht das militärische Fachwissen, um zu sagen, ob das auch passen würde jetzt zu der Flugbahn, die man sieht auf den Videos. Aber die Leute, die sich damit auskennen, also Expertinnen und Experten, sagen, dass es eben nicht der Fall war, dass es also keine ukrainische Flugabwehrrakete war und dass man das sehr deutlich sieht. Auch an der Flugbahn und eben vor allem daran, wie dieses Bild der Rakete in der Luft aussieht. Aber es gab in Russland ja auch mehrere verschiedene Versionen dann schon. Klar, das ist jetzt, die Sie genannt haben, die offizielle des Verteidigungsministeriums, aber gestreut wurden in Russland gestern alle möglichen Versionen, auch dass es sich eben nur um Teile handelt einer abgeschossenen russischen Rakete, die da eben dann auf das Krankenhaus gefallen seien. Das wurde dann allerdings nicht weiter verfolgt, weil dazu die Schäden an dem ganzen Komplex viel zu groß sind. Es war also ein direkter Treffer und es waren nicht nur irgendwelche Teile, die da herabgestürzt sind.
Ist ja die Frage, die sich dann oft stellt, wie kann das jetzt aufgeklärt werden?
Ja, das können nur die ukrainischen Behörden aufklären, die Staatsanwaltschaft. Und die hat ermittelt natürlich und der Geheimdienst ermittelt auch. Sie werden dann die entsprechenden Beweise sichern und dann ihre Version darstellen. Also im Moment gibt es bisher keine Initiativen, um an dieser Stelle eine internationale Untersuchung zu beginnen. Jedenfalls habe ich davon bisher nichts gehört.
Dann wäre das ja sozusagen die erste Abstufung, festzustellen, was für ein Geschoss das tatsächlich war. Und auf der nächsten Stufe steht ja dann wieder die Frage nach der Motivation. Also die Frage, ob so ein Treffer auf so ein vulnerables Ziel, ob das aus Versehen passieren kann. Was ist da plausibel?
Ja, es handelt sich um eine ziemlich präzise moderne Rakete, dieser Marschflugkörper, der da sehr wahrscheinlich auf das Krankenhaus niedergegangen ist, bei dem es eben sehr unwahrscheinlich ist, dass er derart weit von einem Ziel abweicht und dann dieses Ziel trifft. Also es ist theoretisch auch möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so besonders hoch. Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn das Absicht war, was könnte dahinter gesteckt haben, warum Russland so etwas tut?
Ja, Fragen, deren Antwort wir vielleicht auch nie erfahren werden. Auf der anderen Seite haben wir ja auch gelernt, dass das ukrainische Raketenabwehrsystem teilweise recht robust dasteht. Gibt es schon eine Antwort auf die Frage, warum das jetzt in diesem Fall diesen Treffer auf die Kinderklinik nicht abwenden oder abwehren konnte?
Ja, es waren offenbar schlicht zu viele Raketen, die gestern Richtung Ukraine geflogen sind und die ukrainische Flugabwehr war da überlastet. Also sie hat natürlich auch deswegen Probleme, weil sie lange nicht beliefert worden ist aus den USA. Da wurden ja über ein halbes Jahr die Gelder nicht freigegeben vom US-Kongress. Jetzt sind sie freigegeben, aber es dauert dann eben, bis zum Beispiel die Raketen für das Patriot-System geliefert werden. Also die ukrainische Flugabwehr war nicht in der Lage, diese ganzen Raketen abzufangen. Ob sie in der Lage gewesen wäre, wenn sie die entsprechenden Raketen bekommen hätte aus den USA und ob dann also die Anzahl der Patriot-Systeme ausgereicht hätte, um zumindest Kiew weit ausreichend zu schützen, kann ich nicht sagen im Moment.
Dann lass uns mal weitergehen zum Gesamtüberblick. Die Ukraine reagiert ihrerseits mit Drohnenangriffen, laut Nachrichtenagenturen vor allem auf Belgorod. Was ist da die Lage heute?
Da würde ich schon sagen, dass die Darstellung nicht ganz zutreffend ist. Man kann es eigentlich nicht als Reaktion bezeichnen. Das heißt, da handelt es sich um Drohnenangriffe, die die Ukraine natürlich die ganze Zeit durchführt auf Ziele in Russland, darunter auch im Bezirk Bjelgorod. Russland stellt das jetzt natürlich so dar, als sei das eine Racheantwort oder so etwas gewesen, weil dort, so sagt es der Gouverneur, 3 Menschen gestorben sind. Zeitweise war auch von 4 Menschen die Rede. Aber es ging aus den Meldungen aus Russland doch relativ klar hervor, dass diese Drohnen eben abgeschossen worden sind oder Teile oder einige dieser Drohnen zumindest abgeschossen worden sind von der russischen Flugabwehr und dann eben die Teile für den Tod der Menschen verantwortlich ist. Also es ist schon ein deutlich anderer Fall als bei dem Beschuss des Kinderkrankenhauses in Kiew. Und die Ukraine hat in der vergangenen Nacht ja auch massiv Regionen angegriffen, russische Regionen, dort militärische Objekte, auch Objekte der Stromerzeugung. Da ist zum Beispiel es war wohl ein Umspannwerk im Gebiet Rostov getroffen worden. Da ist zumindest das Feuer zu sehen gewesen auf Videos. Im Gebiet Wolgograd ein Ölreservoir, das gebrannt hat. Und nach ukrainischen jüngsten Angaben von heute Morgen ist auch ein Flughafen in der Nähe der Stadt Astrachan an der Wolga getroffen worden.
Also nur noch mal, um es zu verstehen, du würdest sagen, das jetzt als Reaktion zu bezeichnen, das wäre eigentlich schon ein falscher Spin. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das meiner Ansicht nach ist das so nicht richtig. Das eine ist ja eine Kriegshandlung. Ich meine, die ständig stattfindet zwischen diesen beiden Kriegsparteien. Der Angreifer Russland versucht, ukrainische militärische Objekte zu zerstören, die Ukraine russische militärische Objekte. Und dann gibt's aber außerdem eben noch den Beschuss oder zumindest diese Treffer in zivilen Objekten, wo Zivilisten ums Leben kommen, bei denen es so ist, wenn sie tatsächlich zielgerichtet stattgefunden haben, es sich um Kriegsverbrechen handelt. Wenn eine Drohne, eine ukrainische, die Richtung eines Flugplatzes war im Gebiet Bjelgorod, abgeschossen wird und die Trümmer dann aus Versehen Zivilisten töten, dann ist das kein Kriegsverbrechen. Und diese Flugplätze gibt es im Bezirk Bjelgorod natürlich. Und von dort aus, da starten Flugzeuge, die den Norden der Ukraine mit Gleitbomben beschießen. Also vor allem die Stadt Kharkiv und andere Orte im Gebiet Kharkiv, die auch die Ukraine terrorisieren. Und deswegen sind das legitime Ziele für die Ukraine.
Okay, ist ganz bestimmt wichtig, auch noch mal im Hinterkopf zu behalten. Jetzt sprechen wir über all das an dem Tag, an dem in Washington ja die Feierlichkeiten zum NATO-Jubiläumsgipfel losgehen. Das Bündnis feiert sein 75-jähriges Bestehen. Ist sicherlich kein Zufall, dieses Timing, oder?
Man kann davon ausgehen. Ich würde es auch so sehen, Russland kann nicht jeden Tag so viele Raketen abschießen. Es waren ja offenbar knapp 40. Das heißt, die wurden in Anführungszeichen aufgespart für diesen Moment. Deswegen war der Moment sicher auch bewusst gewählt, einerseits vor dem NATO-Gipfel, andererseits nach der Parlamentswahl in Frankreich. Auch ein wichtiges Datum natürlich, weil es für Russland wichtig ist, dass die Unterstützerkoalition der Ukraine zerbricht. Das war ja auch zu befürchten. Vielleicht ist es auch weiterhin zu befürchten. Da kann ich die französische Innenpolitik zu schlecht einschätzen. Aber jedenfalls 2 wichtige Daten für den Krieg in der Ukraine. Insofern war das wohl bewusst gewählt, denke ich schon. Und die viele Ukrainer oder Ukrainerinnen und Ukrainer, die das bewerten, meinen ja auch, es war weniger eine Botschaft an sie, weil die Ukrainer ist leider fast schon gewohnt sind. Ein bisschen kam es in dem O-Ton, den wir gehört haben, ja auch raus, dass zivile Objekte beschossen werden. Das ist vom ersten Tag an des russischen Großangriffs im Februar 22 so gewesen. Aber es ist eben vor allem bei den Partnern der Ukraine könnte es nochmal einen zusätzlichen Schock auslösen. So diese Stimmen habe ich zumindest so wahrgenommen. In der Hinsicht, dass man sagt, oh Gott, wir können es. Die Russen sind zu allem bereit. Sie beschießen sogar Krankenhäuser. Wir müssen das irgendwie beenden. Wir müssen die Ukraine dann eben dazu zwingen, russische Bedingungen zu akzeptieren, dass dieses Kalkül dahinter steht. Das sind natürlich alles reine Spekulationen.
Ja, das stimmt. Was in Washington dazu gesagt werden wird, das spielt sicherlich morgen oder übermorgen hier in der Tag noch eine ganz große Rolle. Aber lass uns noch mal bei der ukrainischen Perspektive bleiben. Was sind da jetzt die Erwartungen an diesen NATO-Gipfel?
Die sind nicht mehr so hoch, wie sie mal waren, weil es ja klar ist, dass es um eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine im Moment nicht gehen wird. Die Ukraine strebt das weiterhin an. Fast alle dort sind sich einig, wenn das nicht irgendwann kommt, dann ist die Ukraine nie sicher vor einem russischen Angriff. Nur die Beistandsgarantie der NATO-Staaten könnte diese Sicherheit gewährleisten. Aber es steht im Moment nicht zur Debatte. Auch diese Gedankenspiele, die es ja schon gab, die Ukraine wird aufgenommen, auch wenn der militärische Konflikt mit Russland noch besteht. Aber die Sicherheitsgarantien erstrecken sich dann nicht auf das ganze Staatsgebiet der Ukraine, sondern nur auf den Teil, den die Ukraine kontrolliert. Zum Beispiel solche Gedankenspiele gab es. Aber auch diese werden nicht, zumindest nicht öffentlich und nicht vordergründig debattiert werden. Aus Sicht der Ukraine ist es ein Problem, weil dadurch, so argumentiert man in Kiew, für Russland ja auch klar wird, aha, dann müssen wir also den Krieg immer weiter fortsetzen, weil dadurch verhindern wir dann effektiv, dass die Ukraine jemals in die NATO aufgenommen wird. Aber mit dieser Argumentation konnte sich Kiew nicht durchsetzen. Das heißt, es wird bei diesem Gipfel, ja nur in Anführungszeichen nur, aber das ist natürlich auch wichtig, um die weitere militärische Unterstützung der Ukraine gehen, vor allem, dass sie eben auch über das nächste Jahr hinaus noch gewährleistet wird, dass sie auch noch gewährleistet wird, wenn in den USA Donald Trump zum Präsidenten gewählt wird. Das ist nicht so einfach. Es gab ja da einen Rückschlag. Ein bestimmter Vorschlag von NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat sich nicht durchgesetzt, um das sicherzustellen. Aber das wird auf jeden Fall trotzdem weiterhin auf der Tagesordnung stehen.
Dankeschön für diesen Ausblick, diesen Überblick an Florian Kellermann in Warschau und bis zum nächsten Mal. Danke dir.
Danke.
Ach komm, so kompliziert ist das ja nicht. Das ist ja keine Rocket Science, sagen wir uns hier in der Redaktion gerne mal gegenseitig, wenn wir uns hier in was Neues reinfummeln müssen. Was aber sehr wohl Raketenwissenschaft ist, das kann man ungefähr erahnen, wenn man Walter Pelzer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zuhört.
Die Entwicklung einer Schwerlastrakete ist ein hochkomplexes Unterfangen. Und vielleicht ist man am Anfang etwas optimistisch gewesen bei einigen Schätzungen, wie schnell und wie zügig etwas gehen wird. Da hätte man etwas vorsichtiger sein sollen.
Und genau so eine Schwerlastrakete, die Ariane 6, soll heute am europäischen Weltraumbahnhof Kourou starten. Also, wir beamen uns an die südamerikanische Atlantikküste, da fast am nördlichen Zipfel. Da liegt französisch Guayana, ein Überseedepartement Frankreichs. Und genau da haben wir vorhin unseren Korrespondenten David Beck erreicht. Und als erstes habe ich ihn gebeten, uns dort mal nach Kourou mitzunehmen, uns zu sagen, welche Bilder wir da vor unserem geistigen Auge brauchen.
Das ist tatsächlich mitten im Regenwald hier. Das ist ein riesiges Gelände in Kourou. Ich glaube, 5-mal so groß wie Paris, hat gestern jemand gesagt. Und ja, also natürlich gibt es hier überall Gebäude, in denen gearbeitet wird, in denen gebaut wird. Aber außenrum ist Regenwald. Und das ist schon Wahnsinn, wenn man hier durchfährt. Das sind Kilometer, die man da zurücklegt, bis man irgendwo angekommen ist. Vom Kontrollzentrum zum Beispiel. Das ist ganz am Anfang, am Eingang bei der Stadt Kourou. Aber gerade waren wir beim Startplatz und sind da ja 25 Minuten hingefahren vom Kontrollzentrum.
Ja, dann gib uns mal das technische Update. Also für alle, die nicht so into Rocket Science sind, was muss man über diese Ariane 6, die dann also heute starten soll, was muss man über die wissen?
Also eine ganz große Neuerung, warum diese Ariane 6 auch entwickelt werden sollte, das ist die neue Oberstufe. Die gibt der Rakete eine Flexibilität, die die Ariane 5 nicht hatte. Und das liegt daran, dass das Triebwerk der Oberstufe, das neue Vinci-Triebwerk, das ist wieder entzündbar. Das heißt, die Rakete startet, setzt die Oberstufe in einer Umlaufbahn ab. Dann kann die Oberstufe einen Satelliten freisetzen in seine Umlaufbahn, kann dann in eine andere Umlaufbahn fliegen, da den nächsten Satelliten freisetzen und dann wieder in eine andere Umlaufbahn fliegen. Und am Ende mit der letzten Zündung des Vinci-Triebwerks lässt sich die Oberstufe dann zurückfallen zur Erde, damit sie nicht als Weltraumschrott endet. Und das ist eine Flexibilität, die wirklich auch als Verkaufsargument genutzt wird. Ich kann den Satelliten genau dahin bringen, wo er hin muss. Und der Satellit muss keinen Treibstoff selber aufbringen, um in seine Umlaufbahn zu kommen.
Und was soll die Ariane 6 erforschen?
Also es sind auch Forschungsmissionen natürlich, aber in erster Linie geht es bei der ESA um den eigenen Zugang zum All für Europa. Und da ist das Wichtigste, sind staatliche Missionen, staatliche Satelliten, die man vielleicht nicht unbedingt von einem fremden Partner, von einem ausländischen Partner ins All schicken will, zum Beispiel Spionagesatelliten. Da will ich jetzt nicht unbedingt, dass der in die Hände von Elon Musk bei SpaceX gerät vielleicht. Da habe ich es dann auch unter Umständen nicht selber in der Hand, wann der gestartet wird und ob da vielleicht noch eine andere Nutzlast mit an Bord ist. Das alles weiß man nicht, deswegen will man den eigenen Zugang zum All. Und diese Formulierung, der eigene Zugang zum All, das wird hier auch immer wiederholt und betont. Und das ist sehr wichtig, dass man das zurückbekommt. Man hat das seit dem letzten Start der Ariane 5 vor gut einem Jahr nicht mehr gehabt. Und heute Abend soll man ihn dann wieder zurückbekommen.
Das habe ich tatsächlich als eine der Fragen auch auf meinem Zettel. Dieser berühmte europäische Zugang zum Weltall. Warum ist der so wichtig?
Es ist die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wann Satelliten ins All geschickt werden, wo genau sie hingeschickt werden und vor allem immer die Kontrolle auch darüber zu haben, wer hat gerade Zugang zu diesem Satelliten. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben einen Spionagesatelliten ins All schicke, dann will ich nicht, dass der, weiß ich nicht, vielleicht eine Woche irgendwo in Florida auf der Rakete sitzt und wartet, bis er hoch kann. Und ich weiß gar nicht, wer alles Zugang zu diesem Satelliten hat. Und es sind ja nicht nur Spionagesatelliten, die wichtig sind für Europa, auch zum Beispiel das europäische Satellitennavigationssystem Galileo. Da will man auch einfach die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, wann diese Satelliten ins All kommen, wo genau sie hinkommen. Und ja, das kann man mit der Ariane 6 eben.
Und das heißt, wenn das jetzt so betont wird, dass dieser Zugang dann wieder neu geschaffen wird, dass es da im Moment jetzt wirklich eine Leerstelle gibt?
Genau, also seit dem letzten Flug der Ariane 5 vor gut einem Jahr hat Europa keine eigene Trägerrakete. Es gibt da noch die Vega C, ist die kleinere Schwester sozusagen von der Ariane. Die ist aber auch in Entwicklung. Da gab es einen Testflug Ende 2022. Der war nicht erfolgreich und seitdem gab es keinen zweiten Testflug mehr. Also seit dem letzten Flug der Ariane 5 eben keine eigene Trägerrakete. Das soll sich heute wieder ändern.
Und gib uns noch mal eine Idee, was die Größenordnung der Kosten betrifft. Also der große Unterschied eben zu einem Unternehmen wie SpaceX von Elon Musk ist ja dann eben auch, wenn so ein Unternehmen läuft, das sind dann öffentliche Gelder und eben nicht das Geld von Elon Musk oder den Aktionären, das da verbrannt wird, sage ich jetzt ein bisschen ketzerisch.
Genau, es sind also die ESA ist öffentlich finanziert von den Mitgliedstaaten und die steckt dann das Geld in die Entwicklung der Ariane 6. Das waren in dem Fall jetzt ungefähr 4 Milliarden Euro. Das ist so auch im Rahmen für die Entwicklung so einer Rakete. Was immer wieder kritisiert wird bei der Ariane 6 ist, dass sie teurer ist als die Falcon 9 von SpaceX, die eine vergleichbare Nutzlast ins All transportieren kann. Und die Falcon 9 ist auch wiederverwendbar, was sie auch günstiger macht. Das ist auch wie immer wieder ein Kritikpunkt. Aber da habe ich mit Walter Pelzer gesprochen. Das ist der Direktor der Deutschen Raumfahrtagentur beim DLR. Der meint, für die Ariane 6 würde sich das gar nicht lohnen. Also die wäre eigentlich noch teurer, wenn sie wiederverwendbar wäre, weil es diesen großen Markt, den es für die Falcon 9 gibt, den gibt es für die Ariane 6 gar nicht. In Europa, da gibt es den nicht. Und es lohnt sich erst ab einer gewissen Menge an Starts, dass man viele Raketen baut, die wiederverwendbar sind und die häufig wiederverwendet. Erst dann werden die Starts tatsächlich günstiger dadurch. Und den Markt gibt es einfach für die Ariane 6 nicht.
Jetzt lese ich aber Zitate von Forschern, die eben genau darauf abheben, also das Zeitalter der wiederverwendbaren Raumfahrt habe SpaceX eben schon eingeleitet. Jetzt bei der Ariane 6 liegt der Auftrag ja auch nun ehrlicherweise schon 10 Jahre zurück. Fliegt da jetzt sozusagen altes Eisen ins All?
Ja, also es ist ein bisschen, finde ich, genau der falsche Zeitpunkt im Nachhinein gesehen, die Entwicklung von so einer Rakete anzufangen, Anfang der 2010er Jahre. Da kamen die ersten Ideen, 2014 dann der Auftrag. Da gab es die Wiederverwendbarkeit noch nicht. Da gab es noch keine wiederverwendbare Falcon 9. Man wusste noch nicht so genau, was man mit der Technologie anfangen soll. Hat angefangen mit der Ariane 6. Dann hat sich die Wiederverwendbarkeit durchgesetzt, bei SpaceX zumindest. Und ja, jetzt sieht die Ariane 6 schon so ein bisschen alt aus. Und das kritisiert Walter Pelzer vom DLR auch, dass wir die Wiederverwendbarkeit nicht beherrschen. Wir sollten diese Technologie beherrschen. Aber wie gesagt, es würde sich auch gar nicht lohnen. Dadurch hat die ESA dann auch einfach ein gutes Argument zu sagen, deswegen ist sie nicht wiederverwendbar.
Jetzt sprechen wir einige Stunden vor dem geplanten Start. Wieder mal die Situation, die wir hier bei der Tag schon mit Fassung tragen, dass das Weltgeschehen keinerlei Rücksicht nimmt auf unseren Launch-Zeitpunkt um 17 Uhr. Gib uns doch mal das Update Also geplant ist der Start ja zwischen 20 und 24 Uhr deutscher Zeit. Was kann da jetzt noch schiefgehen?
Eigentlich nicht mehr so arg viel. Das Wetter könnte vielleicht noch einen Strich durch die Rechnung machen. Jetzt im Moment regnet es gerade, aber gleichzeitig mit dem Regen kam auch die Entwarnung, dass es heute Nachmittag hier Ortszeit gut aussieht. 15 Uhr Ortszeit ist das ja. Also das Wetter scheint okay zu sein. Dann kann natürlich immer was Technisches dazwischen kommen. Das wissen wir nicht. Wir haben jetzt auch hier, also wir Journalisten haben nicht den ganz direkten Einblick. Aber ich habe schon das Gefühl, dass alle gerade davon ausgehen, das wird was, das wird funktionieren. Ja, aber man weiß es nie. Es kann immer was dazwischen kommen. Wissen wir erst, wenn wir es dann hinter uns haben.
Definier uns nochmal schiefgehen. Also es gibt ja auch Abbruch-Szenarien, die sogar noch auf einen Zeitpunkt abzielen, ne? An dem die Ariane 6 schon gestartet ist.
Genau, also wenn was schief läuft und die Ariane 6 zum Beispiel ihren Kurs ändert, ungeplant, und Menschen dadurch gefährdet werden würden, dann würde ein Selbstzerstörungssignal von der Erde, vom Kontrollzentrum ausgeschickt, um die Ariane 6 zu zerstören. Das ist bei der Ariane 5 beim Jungfernflug tatsächlich passiert. Da gab es einen Fehler, dann musste sie gesprengt werden, beziehungsweise...
Tja, und dann war David Beck auch schon wieder weg. Eben weil dieser Timeslot von 10 Minuten zu Ende war. Also das ist für ihn heute ein sehr eng getakteter Tag. Was wir noch hinterher schieben wollen, die Entscheidung, ob sich die Rakete bei einem Zwischenfall selbst zerstören soll, die trifft das Flugsicherheitsteam. Und wie das heute Abend ablaufen wird, falls dann eben doch was schieflaufen sollte, falls die Ariane von ihrem Kurs abkommt, das hat Torbjörn Bremnes ganz anschaulich erklärt. Er ist bei der ESA Qualitätsverantwortlicher für das Projekt Ariane 6.
Es gibt dann ein paar Leute, die in einem Bunker sitzen. Die haben keine Informationen aus der Außenwelt, außer wichtigen Informationen bezüglich Rakete, wie die funktioniert, in welche Richtung die fliegt und wie die Motoren funktionieren zum Beispiel. Und die haben einen festgelegten Plan und die entscheiden dann in Sekunden oder Bruchteile von Sekunden, ob die Rakete dann zerstört werden muss. Und die können nicht von außen beeinflusst werden.
Hoffen wir mal, dass das heute nicht gebraucht wird. Und das war's von uns für heute an diesem 9. Juli 2024. Wir freuen uns wie immer über Feedback, was euch gut gefallen hat oder was auch überhaupt nicht, wollen wir immer genau wissen. Und das geht dann wie immer an dertag@deutschlandfunk.de. Ohne Sissi Hertnick hier im Der-Tag-Team wäre das alles sowas von gar nicht möglich gewesen. Ich bin Sandra Schulz. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.